Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wer das Libretto zum berühmten Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach geschrieben hat, das weiß man heute nicht mehr. Aber jetzt legt Angela Steidle in ihrem neuen Roman eine Spur zu einer Textdichterin, die womöglich hinter dem Oratorium steckt. Überhaupt legt Angela Steidle viele Spuren zu Autorinnen und rückt Frauen ins Licht, die von der Männergesellschaft um sie herum hübsch im Hintergrund gehalten wurden. Angela Steidle macht das in ihrem neuen Buch mit dem Titel Aufklärung, ein Roman. Und jetzt ist sie in Köln für uns im Studio. Guten Tag, Frau Steidle.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Sie lassen da in Ihrem Roman die älteste Tochter von Johann Sebastian Bach erzählen, Dorothea Bach. Das Leben von Johann Sebastian Bach, das ist natürlich sehr gut dokumentiert, aber über Dorothea Bach gibt es genau einen halben Satz von ihrem Vater. Mehr weiß man nicht von ihr. Wie sind Sie denn jetzt darauf gekommen, gerade diese Unbekannte zu Ihrer Erzählerin zu machen?
Eben deshalb, weil sie eine Unbekannte ist. Wir kennen ihre Lebensdaten, wissen, dass sie die älteste Tochter, das erste Kind von Johann Sebastian Bach war. Das heißt, die ganze Musik ihres Vaters hörte, wie ihre Brüder Friedemann und Karl Philipp Emanuel, in einer hochmusikalischen Welt groß geworden ist. Sie hat nie geheiratet, ist immer bei ihrer Familie geblieben, hat also 19 jüngere Geschwister sterben sehen oder geholfen, sie großzuziehen. Und es gibt dieses eine Zitat von ihrem Vater, das Sie angesprochen haben. Da erzählt er einmal von seiner Familie, dass er mit ihr schon ein Konzert instrumentalita und vocalita aufführen könne. Zumal seine itzige Frau, das war Anna Magdalena Bach, die zweite Ehefrau, einen gar sauberen Soprano singe und seine älteste Tochter, das ist Dorothea, nicht schlimm einschläget.
Und auch kein großes Kompliment.
Das muss man sich übersetzen. In dem Zusammenhang bedeutet das, sie konnte sehr gut singen.
Okay.
Das sind dürre Rahmendaten, die aber doch ausgereicht haben, eine Figur zu schaffen, zu motivieren für einen Roman aus einer historischen Gestalt, aus der wir eben dann insgesamt doch herzlich wenig wissen. Man könnte keine Biografie über Dorothea Bach schreiben. Aber als Roman, als Erzählerin eines Romans in Ich-Perspektive hat sie mir durch diese Leerstellen genau die Luft gelassen, die ein Roman zum Atmen braucht.
Und jetzt erzählen Sie bei weitem nicht nur, wobei es da ja schon genug Stoff gäbe von der Musikerfamilie Bach, sondern von der Stadt Leipzig, also Dorothea Bachs Stadt. Und zwar als ziemlich quirlige Veranstaltung, diese Stadt da im 18. Jahrhundert. Mhm. Viele Kulturleute, eben die große Musikerfamilie Bach selbst, Konzerte und Salons. Dann spielt der bedeutende Sprachforscher und Literaturtheoretiker der Aufklärung Johann Christoph Gottsched eine wichtige Rolle. Was ist das für ein Umfeld denn, in dem sich da Dorothea Bach in Leipzig tummelt?
Leipzig war damals so hip wie heute.
Schön gesagt.
Zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts ist Leipzig das Zentrum der Aufklärung im deutschsprachigen Raum. Mich hat immer fasziniert und als Leserin habe ich verzweifelt gesucht, wie kriege ich meinen Lieblingskomponisten Johann Sebastian Bach in dieses Leipzig der Aufklärung hinein, das insbesondere von dem Namen Johann Christoph Gottsched, später aber auch von Lessing und anderen so prägnant charakterisiert wird. Denn niemand denkt je die Musikwissenschaften zusammen mit den Literaturwissenschaften und der Aufklärungsforschung. Erst der große Musikwissenschaftler Christoph Wolff hat uns da Wege geleitet, wie wir Bach als Aufklärer verstehen können. Und nachdem ich als Leserin nichts gefunden habe, was Bach in der Aufklärungsepoche Leipzigs eigentlich zu suchen hatte und welche Wechselwirkungen es da gab, habe ich mich selber dran gemacht, diese Wechselwirkungen aufzuspüren.
Und Sie schreiben das jetzt eben aus einer besonderen Perspektive, einer weiblichen Perspektive. Da tauchen viele Frauen der Aufklärung auf. Und eine wird dann ganz besonders wichtig, mit der freundet sich auch ihre Erzählerin, ihre Zeugin, Dorothea Bach, die freundet sich mit ihr an, nämlich mit Luise Adelgunde Gottsched, genannt die Gottschedin. Was ist das für eine Frau gewesen, die Gottschedin?
Die Gottschedin kam aus Leipzig, hat sehr jung, wie es damals üblich war, den Literaturprofessor Johann Christoph Gottsched geheiratet, zog zu ihm nach Leipzig 1735 und bildete mit ihm in den kommenden Jahrzehnten eine Art Gelehrten-Tandem. Sie war seine wichtigste Mitarbeiterin bei allen seinen Schriften. Herausgreifen darf man da zum Beispiel die deutsche Sprachkunst. Das ist eine Grammatik, die als Bindeglied zwischen der Lutherbibel und unserem heutigen Hochdeutsch gilt. Man darf also das Verdienst der Gottscheds, die fast vergessen sind, nicht hoch genug einschätzen. Sie war insbesondere eine Übersetzerin auch und hat wesentliche Schriften aus dem Französischen und Englischen ins Deutsche übersetzt. Da handelt es sich um Theaterstücke, aber auch um diese sogenannten moralischen Wochenschriften. Das waren Zeitschriften, in denen alles Wissenswerte damals verhandelt wurde. Zusammen mit ihrem Ehemann hat sie die Aufklärung also in ganz breite Schichten getragen.
Aber der Konflikt ist jetzt, dass, wenn ich da kurz dazwischen grätschen darf, Johann Christoph Gottsched hat eine Biografie über seine Frau geschrieben. Und wenn ich es richtig verstanden habe, lässt er das da alles hinten runterfallen, was seine Frau, also die Gottschedin, als Autorin bewerkstelligt hat und porträtiert. Sie nur in ihrer Rolle als seine Ehefrau, die ihm irgendwie den Haushalt geführt hat, so ungefähr richtig, was Dorothea Bach aufregt, sodass sie beschließt, die Geschichte der Gottscheden zu erzählen?
Genau. Empörung ist der Schreibanlass für Dorothea Bach. Sie beginnt ihre Erinnerungen, 1763, das kann man so rückschließen bei der Lektüre des Romans, als eben ihre Freundin Luise gestorben ist und deren Ehemann die Biografie seiner verstorbenen Frau vorlegt. Dorothea findet, aber es war doch alles ganz anders. Es ist zwar nicht wirklich falsch, was Gottsched schreibt, aber er legt den Fokus verkehrt, betont sich selber viel zu sehr, nennt nur die Titel von den Schriften der Gottschedin, aber nicht, was drin steht. Und alles in allem habe Gottsched eigentlich nur seine Autobiografie geschrieben. Mhm. Klammer auf, so kann man Gottscheds Biografie von Luise tatsächlich lesen. Klammer zu.
Jetzt nennen Sie Ihren Roman ja Aufklärung. Das steht ja ganz groß im Titel. Da tauchen auch eine Menge der Ideen der Aufklärung auf. Ist Ihr Roman auch eine Kritik am Fortschrittsversprechen dieser Zeit, weil Sie so deutlich zeigen, also jetzt an diesem Beispiel zum Beispiel, des Verschweigens des Werks dieser Frau, also eine Kritik, weil Sie zeigen, das galt eben nicht für alle, dieses Versprechen, zum Beispiel nicht für die Frauen der Zeit?
In erster Hinsicht ist der Roman eine Liebeserklärung an die Ideale der Aufklärung, nicht an die Aufklärung selber insofern. Die Aufklärung ist ja nicht nur eine historische Epoche der europäischen Geschichte, sondern ein nie abgeschlossener Prozess. Das, was uns die Aufklärung 1.0 aus dem 18. Jahrhundert lehrt, ist so aktuell wie je. Denken, nachdenken, überprüfen, sich miteinander austauschen, überzeugen und so weiter. Das alles steht auch im Mittelpunkt oder zuerst im Mittelpunkt, wenn ich die Aufklärung als Epoche porträtiere. Zugleich geht es mir aber nicht um Verklärung. Mhm. Denn die Aufklärung ist früh, schon damals, an sich selbst und den eigenen Idealen gescheitert. Zum Beispiel dadurch, dass die Frauen sehr bald wieder aus dem aufklärerischen Diskurs ausgeschlossen wurden. Und an die Sklaven in den Kolonien zum Beispiel hat damals gar niemand gedacht.
Und was bringt Sie heute dazu in unserer Zeit? Also Sie haben ja eben heute dieses Buch geschrieben. Was war Ihr Impuls, eben auch, wie Sie gerade sagten, an die Ideale der Aufklärung zu erinnern? Warum wollten Sie das tun?
Ich kann eigentlich seit rund 10 Jahren nicht fassen, in welch irrationale Zeiten wir wieder hineinsteuern. Wenn ich nur die Stichworte, die Lügen um den Brexit, Trump, die angeblich gefälschte US-Wahl, das, was das Putin-Regime jetzt in der Ukraine nicht nur tut, sondern auch rhetorisch behauptet, Corona-Leugner, Impfgegner, Aluhüte, ich fasse mir ja an den Kopf und ich sehe, dass meine aufgeklärte Umwelt sich ebenfalls an den Kopf fasst. Wir hätten es nicht gedacht, dass wir uns in so neo-irrationalen Zeiten wieder einmal wiederfinden würden. In der Aufklärung, der Original im 18. Jahrhundert, ging es ebenfalls gegen Irrationalismen. Da mussten noch die Hexen das Hexenunwesen bekämpft werden. Man musste gegen Magie und Zauberei vorangehen, der Natur den Schrecken nehmen. Heute sind uns leider wieder neue Irrationalismen begegnen uns, gegen die wir uns wenden müssen. Und das macht die Aufklärung so aktuell.
Deswegen lohnt es sich überaus, auf sie zurückzuschauen und vor allem auch auf die vergessenen oder verdrängten Figuren der Aufklärung. Wie das passiert in dem Buch Aufklärung, ein Roman von Angela Steidle im Inselverlag erschienen mit 600 Seiten, 25 Euro ist der Preis. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Frau Steidle.
Danke Ihnen.